Hallihallo allerseits. Schon wieder Zeit für unser Abendgebet. Nicht vergessen, um 21.30 Uhr schließen wir uns auf der ganzen Welt zusammen. 21.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Und wir haben auch Gäste, Leser, Hörer aus Guatemala dabei. Das weiß ich, nachdem die Maya-Priesterin Alicia Kusumitra mich gefragt hat, ob ich ein Interview geben möchte für einen großen Kongress, ein Summit. Der hat gerade stattgefunden und viele Herzensmenschen, viele, die die Transformation dieser Zeit als große Chance betrachten, haben dort gesprochen. Und ich konnte in diesem Interview aber jetzt auch im Laufe des darauf folgenden E-Mail-Verkehrs Alicia und ihren Mann Robert etwas besser kennenlernen. Die beiden leben mit ihren 7 Kindern schon seit einigen Jahren in Guatemala. Und Alicia, die ich am Ende, nachdem sie mich interviewt hatte, dann selber befragt hatte, wie sie überhaupt dazu gekommen war und so weiter, hatte geantwortet, dass sie zunächst sich gar nicht getraut hatte, nachdem eine alte Maya-Priesterin sie in diesen Rang erhoben hatte, dass sie das mit sich selbst, mit sich persönlich in Zusammenhang bringen könnte und das sogar aussprechen könnte, dass sie eine Maya-Priesterin sein soll. Und ihre ehrlichen Worte haben mich sehr berührt. Ich habe mir dann auch einige Videos von ihr angesehen und ich bin natürlich keine Expertin, aber was ich rein empfindungsmäßig wahrnehme, ist da eine sehr tiefe Verbundenheit zu den Mayas, zu den Naturgesetzen, zu diesem Naturvolk. Und die Projekte, die die beiden machen, also Alicia und ihr Mann Robert, das sind ja umfangreiche Arbeiten, die sie auch dafür in Kauf nehmen. Und die meisten Erträge aus diesen großen Veranstaltungen gehen den Menschen in Guatemala, vor allem diesem Urvolk, den Mayas, zugute. Und Alicia hat sich entschlossen, morgen am 1. Juli ein Kurzevent zu machen. Das wird sich nur auf den morgigen Tag verteilen und hatte mich eingeladen, ob ich gerne dabei sein möchte und auch 20 Minuten, 30 Minuten so ungefähr, also eigentlich so unsere Abendgebetszeit, ob ich etwas über die Notwendigkeit des inneren Wandels sagen möchte. Und ich habe natürlich gerne zugesagt, denn wir sind ja hier in Kanada auch mit einigen Stammesführern der indigenen Völker in Verbindung, versuchen auch hier aufzubauen, um etwas zu tun für die Menschen, die hier auch über hunderte Jahre schwerstens unter Druck geraten sind. Und deswegen kann ich nur eine Arbeit dort in Guatemala, die den Urvölkern, den Mayas zugutekommen soll, auch unterstützen. Vor allem möchte ich auch gerne das Engagement der beiden, also Robert und Alicia, mit unterstützen, denn ich weiß selber, es braucht viel Elan, Energie, Initiative, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Und vor allem braucht man Durchhaltekraft. Und das ist nicht nur rein irdisch gemeint, sondern es ist auch geistig gemeint. Denn manchmal steht man angesichts so großer Ungerechtigkeiten vor einem Riesenberg und weiß überhaupt nicht, wie man darüber kommen soll. Und man schaut verzweifelt um sich und fragt sich, wie viel Sinn macht das denn überhaupt? Aber genau diese Engagements sind es, die wirklich großen Sinn machen und die wichtig sind. Es sind oft die Aktionen Einzelner, die dann irgendwann, während die also jahrelang gegen den Strom schwimmen, weil, also Alicia berichtete, dass dort die Regierung ja gar nicht amüsiert ist über solche Dinge, aber um dann irgendwann doch in eine breitere Bewegung zu führen, weil das Bewusstsein der Menschen erweckt wird. Und wir sind nun jetzt in dieser Zeit des Wandels, wo die Veränderungen schneller gehen und wo unsere Lichtimpulse, die wir in die Welt geben wollen, etwas schneller alles bewirken können, was und dass es sich zum Guten wendet. Und jeder, der mitmacht, jeder, der mitbetet oder meditiert, wie immer er es möchte, jeder, der mitempfindet, auch an dem Leid, das passiert, der trägt dazu bei, wenn er hilfreiche, lichtvolle Gedanken in diese Aufbauarbeit beziehungsweise zu diesen Völkern gibt, damit der Prozess schneller geht. Also wir haben eine enorme kollektive Geisteskraft, die vor allem in der jetzigen Zeit immer mehr an Nachdruck gewinnt. Und je mehr wir hineingeben, umso schneller kann dieser Prozess des Wandels zum Guten abgeschlossen werden. Und Alicia hatte mich gestern kontaktiert und wie gesagt gefragt oder vorgestern, ob ich mitmachen möchte. Und sie hatte mir geschildert, warum sie spontan auf diese Idee gekommen war. Und ich will euch das gerne mal kurz auch vorlesen, was sie da geschrieben hatte. Nämlich, sie sagte, bereits im letzten Jahr ging ja ein Großteil der Einnahmen aus dem Zeit des Wandels Summit zu den Maya. Wir unterstützen sie durch den sehr harten Lockdown, der zu einer Hungersnot führte. Den Menschen war verboten, an ihre Flüsse und Seen zum Fischen zu gehen. Ebenso durften sie nicht auf ihre Felder zum Bestellen oder Ernten gehen. Auch im November letzten Jahres unterstützten wir mit Spenden während einer Regenkatastrophe, als Schlammmassen ganze Dörfer mit sich rissen. Ebenso konnten die Spenden dabei helfen, eine Maya-Naturheilklinik, geführt von den Maya-Ältesten, aufzubauen. In dem morgigen Spendenevent geht es um Donna Vincenta und das hatte sie mir eben auch berichtet. Da heißt es, sie lebt allein mit ihrer 6-jährigen Enkeltochter. Ihr Mann verstarb bereits in jungen Jahren und ihre Tochter ist vor 3 Jahren auch noch sehr jung verstorben. Seitdem ist das Leben nicht leicht für Donna Vincenta. Sie lebt in einer Hütte aus Wellblech ohne Dach und ohne Boden, ohne Bad, ohne Toilette, ohne fließend Wasser. Ich war, so sagt Alicia, gestern bei ihr zu Hause und habe ein Video aufgenommen. Das stelle ich euch hier auch mit ein. Auch ihre ganze Botschaft stelle ich ein. Nachdem ich bei ihr zu Hause war, sagt Alicia, beobachtete ich meine Gedanken. Ach, hätte ich sie nur nie kennengelernt. Puh, vielleicht hätte ich nie wieder nach Guatemala zurückziehen sollen. Es war einfacher, ein schönes Leben zu führen in einer schönen Wohlstandsnachbarschaft. Stopp! Was für Gedanken? Gedanken von mir? Oder aus dem Kollektiv? Plötzlich verstand ich, dass es einfacher ist, wegzuschauen. Es ist angenehmer und wir können so weitermachen wie bisher. Doch ich will nicht weitermachen wie bisher, sagt Alicia Kusumitra. Ich wünsche mir eine neue Zeit der Einheit, eine Zeit von Frieden und Harmonie. Und da sind wir alle gefordert, mitzuwirken. Und es beginnt damit, dass wir nicht mehr wegschauen, sondern bewusst hinschauen. Nur wenn wir hinschauen können, dann können wir auch etwas ändern. Und so hat sie sich entschieden, den 1. Juli, also morgen, zu einem Spendentag für Donna Vincenta zu machen. Und sie sagt, du kannst wunderbare Meditationen, Zeremonien, Seminare erleben und tiefer in dir selbst deine Kraft finden und du hilfst gleichzeitig Donna Vincenta. Ja, man kann spenden, man kann sich einloggen für diesen außerplanmäßigen Event und es geht da um einige Naturthemen, also auch Blume des Lebens, zum Beispiel ein Vortrag von Katharina Sebert, eine Blaupause für die Erfüllung unseres Seelenplans im heiligen Fluss des Lebens. Ja, es sind wirklich ganz schöne aufbauende, lichtvolle Gedanken dabei. Jeder verarbeitet das auf seine Weise. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass solche einzelnen Projekte, die sich ja ihren Weg irgendwie in eine Form der Öffentlichkeit suchen müssen, was schwer ist, weil sie natürlich nicht Gegenstand sind des öffentlich-rechtlichen Berichterstattungsbereichs oder dass da jetzt große Medien auf sie zukommen und sie fördern, sondern jeder wurschtelt so selber vor sich hin, ohne groß in die Öffentlichkeit kommen zu können. Das ist der Grund, warum ich gerne solche Projekte zwischendurch einmal aufgreife, mit unterstütze, auch versuche, das Bewusstsein vieler Menschen, vieler neuer Menschen, die vorher mit dem Thema wenig zu tun hatten, darauf zu lenken, um damit ja auch dieses Kaleidoskop zu zeigen von vielen verschiedenen Farben und Möglichkeiten zu helfen. Wir sprechen hier im Abendgebet regelmäßig darüber, wie ich anderen helfen kann, indem ich mich selber verändere. Wie ich die Welt verändern kann, nur weil ich mich selber verändere. Wie ich auch die Welt durch diese Transformation in besten Sinnen begleiten kann, weil ich selber bereit bin, vieles in mir neu zu machen, viele alte Marotten abzulegen, weil ich erkannt habe, dass diese Zeit der Transformation die allerwichtigste Zeit ist, jetzt, die auf dieser Erde je geherrscht hat. Das muss man sich bitte vorstellen, dass wir in einem, ja, wie soll ich sagen, wir sind in einem biblischen, wir sind in einem historischen Zeitraum jetzt, der ja seit tausenden Jahren gekündet wurde, eben nicht nur in der Bibel, nicht nur im Alten Testament, schon von den Propheten vor tausenden Jahren, also 3000, 4000, 5000 Jahren, wenn wir an Jesaja denken oder an Hesekiel oder Jeremias, das ganze Alte Testament ist voll mit Prophezeiungen für diese Zeit. Lest mal die Bibel, schaut da mal rein, Altes und Neues Testament. Und im Neuen Testament die ganzen Jünger, die um Jesu herum waren, ob Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die und Thomas ja auch, das finden wir nicht im offiziellen Neuen Testament, aber auch das Thomas-Evangelium können wir finden. Und überall wird über diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, berichtet. Stellt euch das bitte mal vor. Es ist doch ganz grandios zu wissen, dass wir jetzt in diesem Zeitraum inkarniert sind. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Und die wenigsten können sich das klar machen. Und wenn wir durch diese Zeit hindurchkommen und später völlig erschöpft auf Wolke 6 oder 7 sitzen, dann reiben wir uns die Augen und sagen, oh, was war das denn? Meine Güte, ich hatte ja gar nicht so sehr im Bewusstsein, als ich da noch rumgewandert bin, in welch elementar wichtiger Zeit wir sind. Welch ein Glück, dass ich da durchgekommen bin. Ach, wie schön, dass ich doch versucht habe, mich zu ändern und besser zu werden und damit der Welt zu helfen und allen anderen Menschen zu helfen. Und wenn man anfängt, sich das klarzumachen, versucht das mal. Geht man da so langsam in dieses Gedankenkonstrukt hinein? Und wenn ihr so einkaufen geht oder wenn ihr auf der Straße seid, wenn ihr in Gesellschaft von Menschen seid, setzt euch hin in einen Straßencafé, das geht ja wieder, bestellt euch einen Eiskaffee, beobachtet die Leute und versucht das Ganze mal im großen Überblick zu betrachten. Wie viele völlig blind durch die Gegend hasten um ihre irdischen Ziele zu befriedigen und zu erreichen. Dagegen ist ja auch grundsätzlich gar nichts gesagt. Aber wenn das Geistige, das Seelische, die Herzenskraft auf der Strecke bleibt, wenn man sich die Zeit nicht mehr nimmt, weil man sie meint, nicht zu haben, oh, dann atmet man selber tief durch, dankt nach oben dafür, dass man diese Impulse ernst genommen hat, die ja an jeden Menschen irgendwann immer wieder herantreten. Also nicht immer wieder. Irgendwann hat man auch keine Chance mehr. Wenn man als Mensch sich dem ständig verschließt, ist man irgendwann so verschlossen und abgeschlossen von den geistigen, den spirituellen, den seelischen Impulsen, den Stimmen der Helfer, der Naturhelfer, der Geistesführer und so weiter. Einfach auch aus der geistigen Welt die Signale, dass man in diese Straße nicht mehr einbiegen kann. Man ist zu und wir sind limitiert, was die Zeit angeht jetzt. Auch das dürfte klar sein. Wir haben jetzt nicht Jahrzehnte Zeit, hier einen bequemen Weg der allmählichen Veränderung einzuschlagen. Leute, es drängt, die Zeit drängt. Wir haben wirklich Eile. Es ist auch so, wenn wir nicht ständig an unseren Vorsätzen dranbleiben und versuchen, sie umzusetzen, dann geht das wieder verloren. Erstmal stagnieren wir und Stagnation heißt Stillstand. Und dieser Stillstand bedeutet im nächsten Schritt Rückgang. Und wer zurückgeht, wer das zulässt, der hat es ganz schwer, nochmal überhaupt auf diesen Mittelpunkt zu kommen, um von dort dann sich nach oben zu hangeln, weil es wird dann immer schwieriger. Vielleicht habt ihr das auch schon selbst festgestellt, wenn ihr es mal eine Weile habt schleifen lassen, dass man dann plötzlich sich so abgetrennt fühlt von dem Richtigen und Guten. Und man fühlt es nicht nur, sondern man ist es und muss alle Kraft aufwenden, um in diese Schwingung wieder hineinzukommen. Und wenn man das geschafft hat, sollte man alles daran setzen, in dieser Schwingung des Guten, des Helfenwollens, des sich verändern Wollens, des die richtige neue Zeit mit aufbauen helfen wollen, dass man wirklich alles tun muss, um dabei zu sein und dabei bleiben zu dürfen. Und wir sprechen ja öfter darüber, halte den Herd deiner Gedanken rein. Und dann hat hier an das Seelenarbeitsteam um unseren wunderbaren Christopher Vasey, Schweizer Naturheilpraktiker, hat jemand einen Brief geschrieben. Ihr wisst ja, ihr könnt so einen Brief an meine Adresse schicken, www.eva-hermann1r1n.net. Ihr findet die Adresse auf meiner Webseite. Und ich bin diejenige, die dann die Briefe an Christopher Vasey und sein Team gerne weiterleitet. Nämlich, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man ein Problem hat und nicht weiß, wie man das lösen kann. Und hier hat eine Frau geschrieben, und das lese ich euch vor und lese euch auch die Antwort vor des Seelenarbeitsteams, weil ich meine, dass das gewiss doch einige betrifft. Ich kann mich erinnern, als ich anfing, in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit zu lesen, in der Gralsbotschaft, dass auch ich die Frage an mich gestellt hatte. Nämlich, sie schreibt, zum Reinhalten des Herdes meiner Gedanken habe ich eine Frage. Was kann ich tun, wenn ich dunkle Gedanken aus Mitleid oder tiefer Verletzung habe, wenn zum Beispiel Tiere nicht gut behandelt werden und man wütend auf die Besitzer wird oder wenn einem Nahestehenden Unrecht getan wird und er verletzt wird oder man sich hilflos fühlt. Wie kann ich denn bitte in diesen Situationen auch den Herd meiner Gedanken reinhalten, wenn die Gedanken bloßem Kummer entspringen? Fragt eine Leserin unseres Kanals. Und die Antwort lautet: Sie fragen sich, wie es möglich ist, die Gedanken reinzuhalten, wenn wir ein leidendes Wesen sehen oder auch selbst verletzt wurden. Bei dieser Überlegung helfen uns die geistigen Erkenntnisse der drei Bände im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft. Mitleid und Empathie zu empfinden, beispielsweise für ein Tier, das schlecht behandelt wird, ist etwas Natürliches und Richtiges. Dies sind wohltuende, aufbauende Gedanken. Gedanken, welche sich auf das betroffene Wesen, ein Tier oder auch einen Mitmenschen, zubewegen, ihm helfen und ihn stärken. Nun erwähnen Sie als weiteres die empfundene Wut auf den Verursacher dieser Leiden. Diese Wut ist verständlich, doch wie Sie selbst sagen, sind das keine reinen Gedanken. Wenn wir dem Verursacher von Leid wuterfüllte Gedanken senden, so werden ihn diese natürlicherweise auch erreichen. Doch was nun geschieht, ist nicht das, was wir uns wünschen, nämlich, dass es den Verursacher zum Nachdenken oder Andershandeln anregt. Im Gegenteil, Wut und Ärger verbinden sich mit ähnlichen Gedankenformen, verstärken sich gegenseitig, belasten die feinstoffliche Umgebung des Verursachers und können ihn unter Umständen noch in seinem falschen Handeln unterstützen. Außerdem, da diese belastenden Gedanken von uns ausgegangen sind, bleiben sie auch mit uns verbunden. So erleben wir, wenn wir uns einer Empfindung, wie zum Beispiel der Wut, hingeben, dass es nicht so einfach ist, sich davon wieder zu befreien. Denn auch uns trifft die Verstärkung unserer ursprünglichen Gedanken. Also auch hier, selbst wenn es verständlicherweise schwerfällt, sollten wir versuchen, dem Verursacher aufbauende, gute Gedanken zu schicken, welche ebenfalls Gleichgeartete anziehen und durch diese noch verstärkt werden, anstatt Gedanken des Leides. Wir können auch darum bitten, dass ihm Erkenntnis wird. Es kann auch sein, dass jemand gar nicht so schlecht ist, wie er scheint, sondern eher nur aus Unkenntnis, Unachtsamkeit oder Bequemlichkeit so handelt. Und dann erreichen ihn aufbauende, helfende und gute Gedanken, um ihn zum Innehalten und Andershandeln anzuregen. Ja, das war die Antwort. Und ich denke, dass wir Menschen viel zu tun haben mit dem Erlernen des Umdenkens, dass wir uns zu sehr daran gewöhnt haben, Wut haben zu dürfen und die gegen andere zu richten. Wir nehmen uns das Recht einfach heraus, ohne die Naturgesetze zu kennen. Aber wenn man beispielsweise mehr über die Gedankenformen und deren Macht, Kraft und Auswirkung lernt, was wir in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit können, dort wird alles genau beschrieben, dann zwingt es uns dazu, dass wir demütiger werden, dass wir erkennen, wie falsch wir gelegen haben, wie falsch wir gedacht, gehandelt, gesprochen haben. Und damit haben wir ja destruktive Gedankenformen, Wortformen, Tatenformen in die Welt gesetzt. Weil jedes Denken, jedes Handeln, jedes Sprechen, jede Empfindung erzeugt Formen, die wir mit bloßem Auge allermeist nicht sehen können. Manche können sie ein bisschen schemenhaft zuweilen erkennen, wenn jemand so eine dunkle Aura hat oder so eine graue, schmutzige Ausstrahlung, solche Menschen habt ihr gewiss auch schon gesehen, dann wird einem zuweilen das Auge, das innere Auge etwas mehr geöffnet. Das sind Warnungen, wenn uns jemand, der so aussieht, und wir das plötzlich sehen, dass wir plötzlich das erkennen dürfen. Das sind Warnungen, damit wir die beachten. Damit wir also, wenn so jemand vor uns steht und sagt, ich bin dein neuer Hausverwalter, du kannst beruhigt in Urlaub fahren, dass wir sagen, ja, wir überlegen uns das nochmal. Also sowas sollte man wirklich beachten. Das sind natürlich die Wesenszüge, von denen wir hier immer reden, das sind die der Veränderung. Das heißt, wenn da jemand plötzlich vor uns steht, den wir vielleicht nur per E-Mail kannten und wir sollen dem jetzt unsere Hausschlüssel aushändigen und da steht jemand vor uns, der ganz sichtbar dunkel wirkt, ja, dann ist das unbequem, weil man vielleicht schon den Motor laufen hat und ins Auto springen und weg will. Wohl dem, der dann auf sein Inneres hört. Aber das können wir heute alles nicht mehr wirklich. Wir müssen es aber lernen. Wir müssen uns das Wissen zurückerobern. Wir haben es schon gewusst, vor Tausenden und Abertausenden Jahren. Und wir lesen ja gerade im zweiten Teil des Abendgebets die Geschichte von Ephesus, nämlich von den ersten Menschen, die auf dieser Erde als Mensch gewesen sind und durch die wesenhaften Helfer, zuweilen auch durch Geistesführer, also aus der geistigen Welt, die Informationen, die die ersten Menschen ja noch nicht wissen konnten, Kräuterkunde beispielsweise, übermittelt bekommen haben. Aber in der Zeit war der Mensch lernend, wissbegierig wie ein Kind und wollte unbedingt weiter, weiter, weiter. Und aus diesem Stadium der Neugier sind wir längst heraus. Jesus hat gesagt, ihr müsst werden wie die Kinder, um in das Reich meines Vaters zu kommen. Wer ist heute wie ein Kind? Wer, wenn jemand etwas Spannendes berichtet, wer traut sich zu sagen, oh, erzähl weiter, darf ich dir eine Frage stellen? Oder was passiert, wenn man das so und so macht? Die meisten sitzen mit Eitelkeit behaftet da, tun so, als ob sie es alles wüssten und sind so ein bisschen überheblich und von oben herab und lächeln spöttisch, wenn der andere dann anfängt, vielleicht über Wesenhafte zu sprechen. Oh, ja, ja, habe ich früher als Kind auch gehört. Grimms Märchen, ne? Oder Christian Andersen oder so. Ja, ja, ja. Jo, da kann man nur sagen, gute Reise. Das ist nämlich genau das, was wir nicht dürfen. Und das ist, um vielleicht die Klammer zum Anfang meines heutigen Abendgebetes zu finden, das ist das, worüber auch Alicia Kusumitra, die Maya-Priesterin, spricht. Dass wir in die Gemeinschaft kommen, dass wir uns zuhören, dass wir neugierig sind, auch neugierig für das Schicksal anderer. Wie geht es dir? Du hast kein Dach über dem Kopf, du hast keinen Fußboden, du hast keine Toilette, du lebst mit deiner 6-jährigen Enkeltochter, deine Tochter ist gestorben, dein Mann ist gestorben. Wie machst du das? Wie geht es dir? Wie überlebst du? Wie schaffst du das, dass das Kind hier durchkommt? Wenn wir anfangen, so zu denken, wenn uns das doch endlich gelingen mag, raus aus unserer Komfortzone, wo es nur um uns geht. Wer das nicht rechtzeitig schafft, der wird gezwungen werden, da rauszukommen. Der wird brachial aus seiner Komfortzone rausgejagt werden, weil wir uns in dieser Zeit des Wandels befinden. Das steht auf dem Programm. Wir müssen das jetzt lernen. Ja, ihr Lieben, in dem Sinne, ich wünsche euch viel ruhige Minuten, Stunden, dass ihr die Dinge reflektieren könnt, die jetzt wichtig sind. Ich wünsche euch, dass ihr die Lichtsehnsucht entwickelt, die Naturgesetze zu erlernen. Zum Beispiel und vor allem aus diesen 3 Bänden im Lichte der Wahrheit, die das Fundament sind für die neue Zeit. Das darf ich jetzt einmal so sagen, das tue ich nicht oft. Sie sind das Fundament der neuen Zeit und an uns liegt es, ob wir dieses Fundament miterbauen oder es lassen. Der Mensch der neuen Zeit, der ist geistig, spirituell in der Entwicklung und hat Lichtsehnsucht oder er ist nicht mehr.